Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. In dieser Woche vor 30 Jahren ist die Mauer gefallen. Damit beschäftigen wir uns intensiv in dieser Woche hier im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast Burkhard Feigl hat schon vor dem Mauerfall vielen Menschen zu einem Leben in Freiheit verholfen. Als einer der erfolgreichsten Fluchthelfer war er sehr kreativ, Wege durch die Mauer zu finden. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Etwa 650 Menschen haben Sie die Flucht ermöglicht. Haben Sie eigentlich zu einigen noch Kontakt?
Ich habe den Kontakt gesucht, ganz gezielt gesucht, nachdem das Fernsehen mich aus dem Keller geholt hat. Ich habe mich Jahre, Jahrzehnte gar nicht mehr mit Ost-West-Fluchthilfe beschäftigt, sondern habe eben meine Arztpraxis geführt, organisiert, Musik gemacht, EDV entwickelt und so weiter. Aber dann kam das Fernsehen und sagte, Sie haben doch. Und dann habe ich gesagt, okay. Und da bin ich wieder drauf gekommen, dass es eigentlich ein wichtiges Thema für mich ist. Und habe dann auch angefangen zu recherchieren, habe die alten Flüchtlinge versucht zu finden, was nicht ganz einfach war. Denn die kannten unsere Namen nicht. Wir haben ja immer unter Decknamen gearbeitet. Mein Deckname war damals Schwarzer, der Schwarze, weil ich ganz schwarze Haare, Augenbrauen hatte. Und die Flüchtlinge haben wir rübergebracht und haben lieber einen nächsten Flüchtling geholt. Wenn jemand da war, dann hat er selber für sich zu sorgen. Deshalb war es oft recht mühsam, alte Flüchtlinge wieder zu finden. Und ich habe dann aber doch einige gefunden. Das heißt, ich habe heute doch einen ziemlich intensiven Kontakt zu ehemaligen Fluchthelfern und zu ehemaligen Flüchtlingen.
Wie war dann diese Begegnung nach all den Jahren?
Die war ganz anders, als ich mir sie primär vorgestellt hatte. Weil die meisten Flüchtlinge, wenn sie hierher gekommen sind, hatten eigentlich nicht das, was ich unter Dankbarkeit verstehe. Nicht um den Hals fallen und sagen, danke, das war toll und jetzt bin ich hier. Gar nicht. Aber ich habe auch jeden Flüchtling, den ich interviewt habe, ich habe etwa 100 Interviews gemacht mit Fluchthelfern, aber vielen Flüchtlingen. Ich habe alle gefragt, ob sie Angst hatten während ihrer Flucht. Und kein einziger hat mir gesagt, dass er Angst hatte. Ich führe das darauf zurück, dass man in einer solchen extremen Situation Gefühle grundsätzlich abschaltet. Dass man weiß, man muss funktionieren, man muss genau das tun, was einem der Fluchthelfer gesagt hat. Dann wird es auch gut gehen. Und Gefühle sind eben Angst und Dankbarkeit. Das heißt, Dankbarkeit entwickeln die Leute dann in den Jahren danach. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich höre, dass ein Flüchtling seinen Fluchttag als zweiten Geburtstag feiert. Wenn ich also von einem 80-Jährigen zu seinem 50. Geburtstag eingeladen werde, das rührt mich dann schon.
Was Sie sich als Schwarzer haben einfallen lassen, um die Menschen durch die Mauer zu bringen und wie Sie schließlich auch den Mauerfall erlebt haben, darüber werden wir uns heute Vormittag unterhalten, hier im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist Burkhard Feigl. Bevor wir dazu kommen, wie Sie Menschen zur Flucht aus der DDR verholfen haben, Sie waren 1961 Medizinstudent an der FU in West-Berlin. Wie haben Sie damals den Mauerbau miterlebt?
Ich war nicht in Berlin zu dem Zeitpunkt, ich war in Westdeutschland. Und als ich das gehört habe, habe ich mir zunächst mal Sorgen um mich gemacht. Komme ich überhaupt noch nach Berlin? Und wenn ich dort bin, komme ich auch wieder raus? Das heißt, ich habe tatsächlich im Ernst befürchtet, die können nun schnappen und dann als Erntehelfer einsetzen. Es war ja Sommer und da dachte ich, da ich wusste, dass die Studenten in der DDR eigentlich routinemäßig als Erntehelfer eingesetzt waren, habe ich schon gedacht, sie kidnappen mich und dann bin ich Erntehelfer für eine Zeit. Oder was dann passiert, weiß ich nicht. Aber es war dann völlig problemlos. Ich konnte durchfahren durch die Zone. Hatte niemand DDR damals gesagt, es war die Zone, durchfahren durch die Zone. Und auch nach Ost-Berlin rüberreisen mit meinem Westdeutschen Ausweis, die Westberliner durften ja schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr nach Ostberlin, aber die Westdeutschen konnten rüber. Insofern hatte ich da keine große Einschränkung, außer dass man eben kontrolliert wurde. Während ich war ja schon ein Semester vor dem Mauerbau in Berlin, da konnte man einfach unkontrolliert raus und reingehen und ich konnte Bücher kaufen, ich konnte Schallplatten kaufen, mit Schwarz getauschtem, sehr billigem Geld. Also insofern war das halbe Jahr, ich war sehr oft in Ostberlin, war für mich sehr interessant, weil da habe ich eben Kunst massiv erlebt. Ich war sehr häufig im Brecht-Ensemble, ich war in der Felsensteinoper, also in der gleich da oben an der unter den Linden. Also ich habe wahnsinnig viel in Kunstsachen gemacht in Ostberlin. Das war aber dann, als ich nach Berlin kam, am 30. Oktober 1961, war das total vorbei, weil mich gleich am ersten Tag ein Freund gefragt hat, machst du mit, wir holen die Menschen rüber, die jetzt nicht mehr hier studieren können. Das waren die Grenzgänger-Studenten, die im Osten gewohnt haben, aber dort nicht studieren durften und deshalb in West-Berlin studiert haben. Die holen wir rüber. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich da schon ja, eine richtige Wut auf die DDR hatte, dass die erlaubt sich, ihre eigenen Bürger einzusperren durch Stacheldraht und eine Mauer. Die Mauer ist erst später gebaut worden, aber zunächst mal durch Stacheldraht. Dass sie das sich erlauben, dass da ihre Menschen nicht mehr irgendwo hinfahren können, wo sie wollen. Und diese Wut hat mich dann eigentlich doch die erste Zeit sehr getragen, dass ich dieses System nicht gemocht habe. Mein Motiv war nicht, das System zu stürzen. Mein Motiv war, anderen Menschen zu der Freiheit zu verhelfen, die ich kannte. Aber da war ich von vornherein dabei. Und am selben Tag, an dem ich angesprochen wurde, habe ich noch meinen ersten Flüchtling geholt.
Wie waren Sie denn da überhaupt als Fluchthelfer organisiert? Also Sie sagen, Kommilitone hat Sie angesprochen, aber das war ja dann auch eine große Vertrauensfrage.
Es hat sich schon sofort nach dem 13. August, hat sich im Studentenwerk der FU, der Freien Universität, hat sich eine Fluchthilfeorganisation etabliert, die Girrmann-Gruppe unter den Leitern Detlef Girrmann und Dieter Thieme. Er war stellvertretender Leiter dieses Studentenwerks. Und die hatten von allen Grenzgängern hatten die Adressen, auch Westadressen, Passbilder, die hatten alles von denen. Und das waren die Ersten, die wir holen sollten, wollten. Und da bin ich eben voll in eine funktionierende Einheit eingestiegen.
Struktur.
Und hab da mitgemacht. Und wie gesagt, es ging dann so, dass es alles schon organisiert war. Ich habe es dann eben geschafft, pro Tag bis zu 6, manchmal bis zu 10 Flüchtlinge rüberzuholen, weil das alles sehr gut organisiert war.
Am Anfang haben Sie das ja mit Pässen von Ausländern gemacht. Wie hat das genau funktioniert?
Ausländer hatten ja den großen Vorteil gegenüber Westdeutschen, dass sie nur den Pass brauchten, dass sie nicht Tagesaufenthaltsgenehmigung brauchten oder andere Bescheinigungen, dass sie nicht registriert wurden, was wir wussten. Wenn man drüben einen ausländischen Pass hatte, der einigermaßen im Bild auf einen gepasst hat, ab September 1961 haben wir dann im Allgemeinen ja die Bilder getauscht, haben also die Bilder der Flüchtlinge reingemacht. Nicht so ganz einfach, weil das Stempelsegment auf dem Bild muss ja exakt auf den tausendstel Millimeter genau muss es dem Segment in dem Originalpass gleich sehen. Denn sonst hätten die das ja entdeckt. Die haben ja mit der Lupe teilweise die Pässe angeguckt, die Grenzer. Aber wenn das geschehen war, war man mit meinem Ausländerpass schon sicher. Natürlich musste man die Einnäher in der Kleidung, da durfte nicht VEB sonst was drinstehen, natürlich mussten das Westkleidung sein, aber das hatten die Flüchtlinge damals, hatten fast durchweg Westkleidung.
Aber woher kamen denn eigentlich die Pässe?
Die Pässe, das war das Erstaunliche, wir haben von Westdeutschen eigentlich wenig Pässe bekommen, denn die Westdeutschen, ich darf das mal so ein bisschen anekdotenhaft erzählen, die Westdeutschen haben immer drei Fragen gestellt. Ja, warum ich? Für die Westberliner war es überhaupt kein Problem. Wenn man einen Westberliner gefragt hat, gib mal deinen Ausweis, für 2 Stunden hat er immer Ja gesagt. Aber die Westdeutschen, warum ich? Die zweite Frage war, ja und was mache ich, wenn die Russen kommen? Und die dritte Frage ist die schärfste. Ist denn das legal, was sie machen? Das hat nie ein Ausländer gefragt. Habe ich nie in Jahren, Jahrzehnten von einem Ausländer gehört. Aber die Deutschen fragen immer, ob alles legal ist. Mangelndes Selbstwertgefühl oder sonst was, also will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die Ausländer waren total anders. Die haben ihre Pässe ganz freiwillig und großzügig hergegeben, haben noch in der Verwandtschaft rumgefragt, ob die nicht ihre Pässe auch geben könnten. Wir hatten zum Beispiel, als wir gesucht haben, nach etwa 3 Wochen, hatten wir 200 Schweizer Pässe. Wir hatten allerdings in der Schweiz einen ganz, ganz intensiven Passsammler, der bei Freunden und Bekannten und Verwandten überall rumgefragt hat nach Pässen. Und wir hatten dann unglaublich viele Pässe in unserer Zentrale, sodass wir dann für ganz viele Flüchtlinge einen Originalpass oder einen Pass finden konnten, der dazu gepasst hat. Dann ist aber sogar noch ein belgischer Amtmann mit einem Köfferchen zu uns gekommen und hat uns Blankopässe aus Belgien mitgebracht. Blanko-Fahrzeugpapiere, Führerscheine, sonst Papiere, mit den Stempelmarken, mit den Stempeln, mit allem drum und dran. Das heißt also, wir waren dann schon sehr gut ausgerüstet für diese Passfälschungen.
Aber ist es dann nicht aufgefallen, wenn die Leute gar nicht die jeweilige Landessprache gesprochen haben? Also ich meine, Schweizerdeutsch kriegt man vielleicht noch hin, aber Französisch
exakt.
Vielleicht nicht unbedingt.
Ja, exakt, das war die schwierige Frage. Deshalb habe ich alle Flüchtlinge aufgesucht, einen Tag vor ihrer Flucht und ihnen gesagt, sie müssen morgen unbedingt ab 16 Uhr zu Hause sein. Sonst einen Pass rüber zu schmuggeln, der dann nicht benutzt wird, wäre natürlich Irrsinn gewesen. Das heißt, er musste am nächsten Tag zu Hause sein und hatte die Aufgabe, eine Erklärung dafür zu finden, warum er einen schwedischen Pass hat, aber kein Wort Schwedisch spricht. Er kann gut Berlinern, aber er kann kein Schwedisch. Und wenn einer da nicht auf eine gute Lösung gekommen ist, habe ich ihm immer meine Lösung gesagt, die eigentlich immer auch funktioniert hat. Ja, meine Mutter ist Westberlinerin, hat einen Schweden geheiratet. Ich bin in Schweden geboren, habe einen schwedischen Vater. Aber meine Mutter hat sich, als ich ein halbes Jahr alt war, von meinem Vater getrennt und ist mit mir wieder zurück nach Westberlin gezogen. Deshalb kenne ich Schweden gar nicht, aber ich kenne natürlich Westberlin perfekt. Aber ich habe trotzdem einen schwedischen Vater und einen schwedischen Pass.
Ja, Sie haben sich einiges ausgedacht. Bei einer Fluchtmethode spielte ein alter Cadillac eine wichtige Rolle. Was war das für ein Fahrzeug?
Ja, es war ein umgebautes Fahrzeug, in das ein Versteck eingebaut war, in dem man Menschen über die Grenze bringen konnte, ohne dass sie entdeckt wurden. Ich habe das deshalb so gewählt, weil es hat schon ab der Schließung der Grenze 1961 hat es ja die Möglichkeit wurde ausgenutzt, Menschen in Autos zu transportieren. Und da hat man alle möglichen Verstecke eingebaut. Das häufigste war zwischen Rücksitz und Kofferraum. Aber die Grenzer haben dann mit einem Zollstock einfach die Länge des Kofferraums ausgemessen. Das heißt, das Versteck kannten sie. Mhm. Sie kannten auch ausgebaute Tanks. Der Tank war dann eine Konservendose und man hat dann eben den Raum, den der Tank eingenommen hat, für ein Versteck benutzt. Und ich hatte die Idee oder hatte mir überlegt, was kann ich machen, wo kann ich ein Versteck einbauen, wo niemand dahinter kommt oder die Idee hat, dass ein Versteck sein könnte. Bis mir dann eingefallen ist, ja, ein Armaturenbrett untersucht man nicht. Mhm. Jetzt muss ich das Auto zum Armaturenbrett finden. Bin dann 4 Tage im Ruhrgebiet mit einem Automechaniker rumgefahren zu allen Wiederverkaufsplätzen von Ami-Schlitten, denn es war klar, so ein großes Armaturenbrett kann nur ein solcher Ami-Schlitten haben. Bis wir dann am 4. Tag diesen Cadillac gefunden haben, 6 Liter Hubraum, 7 Meter lang, also blub, 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 wie so ein Ozeandampfer, Motorgeräusch, das war schon ein Ungetüm. Und das habe ich dann eben, oder hat der Mechaniker dann innerhalb von 7 Monaten zum Fluchtfahrzeug umgebaut. Wobei das Versteck im Armaturenbrett nicht klein war. Ich war damals 1,87 und ich bin da reingegangen. Das heißt, wir konnten auch relativ große Flüchtlinge damit befördern.
Das heißt, die Leute haben sich dann da richtig reingelegt und dann ging die Klappe zu und es sah nach außen wie ein Armaturenbrett, ein normales Armaturenbrett aus.
Also die Unterschenkel waren im rechten Rad, vorderen Radkasten, dann der ganze Körper ab den Knien im Armaturenbrett, der Kopf über der Lenksäule mit einer Schale noch fixiert. Und da hat ein Mensch gut reingepasst. Der Vorteil war, der Fahrer hat ja 50 Zentimeter vom Kopf des Flüchtlings war der und konnte mit ihm reden, konnte sagen, jetzt bitte Ruhe halten, jetzt muss ich kurz anhalten, meinen Pass vorzeigen oder etwas später, jetzt totale Ruhe, kein Hüsteln, kein Bewegen, kein Millimeter bewegen, gar nichts, denn jetzt muss ich aussteigen und wenn da irgendetwas Auffälliges wäre, wüssten die Grenzer natürlich, dass da irgendwas passiert. Und das heißt, es war für den Flüchtling es war ein stählernes Korsett, in dem er drin lag. Wir mussten es ja auch so sichern, dass es bei einem Unfall immer noch aufgeht. Sonst wäre das ja unmöglich gewesen. Das war also wirklich wie ein Panzerschrank. Aber er war doch sicher und hat sich sicher fühlen können. Insofern war die Flucht mit diesem Cadillac eigentlich nicht jetzt besonders aufregend.
Aber das Auto an sich war doch nicht gerade unauffällig, oder?
Ja, ich habe das später dann formuliert mit dem Flaggschiff des Kapitalismus, den Kommunismus besiegen, war dann schon so die Idee. Aber das hatte ich natürlich nicht, sondern ich hatte einfach nur die Idee, ein Fahrzeug zu finden, bei dem das Armaturenbrett auch heute, wenn ich das so sehe, zierlich wirkt, regelrecht zierlich in diesem riesen Auto und trotzdem ist es so groß. Natürlich haben wir Tricks verwendet. Da war ein Röhrenradio drin, was 60 Zentimeter lang war. Das haben wir ersetzt durch ein Transistorenradio mit 3-4 Zentimetern Tiefe. Oder das Handschuhfach haben wir nach unten verlegt, die Klappe aufgelassen, ein paar zerknüllte Tempotaschentücher draufgelegt. Da hat auch niemand nachgeguckt. Das heißt, man konnte von außen kaum ahnen, da hätte man schon eigentlich sehr viel wissen müssen, dass da ein Versteck dahinter ist. Und man wäre auch mit einem Stemmeisen überhaupt nicht kein Millimeter vorangekommen. Gut, später, als es dann entdeckt wurde, sind sie mit einem Schweißbrenner angerückt. Und da hat dann der Fluchtfahrer aufgegeben, weil das konnte er natürlich nicht zulassen, dass der Flüchtling dann noch angesenkt wird. Aber sonst war das Versteck eigentlich schon toll. Und vor allem war natürlich auch wichtig, was ich nicht berücksichtigt hatte, aber was dann später gut war, dass es so nahe am Motor war. Öl und Benzingestank da. Die Hunde haben auch nichts gerochen. Die haben ja den Hunde auf das Fahrzeug angesetzt teilweise. Aber die haben eben auch nichts gerochen.
Das klingt jetzt so nach Tüftelarbeit und vielleicht auch ein bisschen nach James Bond-Tricks, Spionage. War Ihnen eigentlich bewusst, welche Gefahr Sie sich da aussetzen?
Ich wusste das spätestens ab dem 4. Januar 1963, weil ich da über seltsame Wege erfahren habe, dass Hilde Benjamin, die damalige Justizministerin, mit dem Generalstaatsanwalt Josef Streit vereinbart hatte, dass sie 4 Leute gerne hätten, vor Gericht stellen würden und dann gern zum Tod verurteilen würden. Das heißt, ich wusste ab da, dass das Verdikt eines Todesurteils über mir schwebt.
Also Sie kannten Ihren Namen?
Mein Name kannte sie schon sehr viel früher. Ich bin am 7. Januar 1962, ist ein Ehepaar verhaftet worden, was ich rüberbringen wollte über die Grenze, weil da die Kontrollen geändert wurden und die konnten eine Personenbeschreibung von mir liefern. Und ab da mit der Personenbeschreibung allein habe ich mich nicht mehr getraut, nach Ostberlin zu fahren. Aber etwa 10 Tage später wurde ich dann auch, wie ich aus den Akten dann gelesen habe, später wurde ich dann von einem Spitzel direkt mit Namen genannt und ab da war ich auf der schwarzen Liste. Das heißt, es war für mich tunlich, kein Fuß mehr ins Ostgebiet zu setzen. Und ich wusste, dass die Stasi mich mit vollem Namen kennt. Ich wurde auch in mehreren Zeitungsartikeln immer wieder erwähnt und war eben einer von diesen von Ihnen angesehenen ganz gefährlichen Staatsfeinden, die eben dann zum Tode gebracht werden sollten.
Wie war eigentlich der Blick in der BRD auf die Fluchthelfer? Also Sie haben gerade gesagt, so Pässe hergeben, da war man sich schon nicht so ganz sicher, ob man das jetzt überhaupt möchte. Wie ist Ihre Arbeit und Ihre Hilfe sonst da gesehen worden?
Also wir waren in West-Berlin die heimlichen Helden, denn man hat über Fluchthilfe nicht gesprochen. Es gab eine Vereinbarung des Presserats, nicht über diese Themen in den Zeitungen anzuschneiden. Aber alle wussten, es gibt neben der Politik und der Presse, die immer nur beklagt haben, dass die armen Brüder und Schwestern jetzt im Osten eingeschlossen sind, es gab da ein paar Leute, die haben was getan. Und insofern waren wir wirklich die heimlichen Helden. Wenn wir irgendwas mit der Polizei hatten, hat die 5 Augen zugedrückt oder hat eben auch uns noch geholfen. Und die Politik stand auch hinter uns. Ich kann mich an eine gute Szene erinnern, wo selbst Egon Bahr, der später doch ein bisschen mein Feind geworden ist, weil er sich bedroht gefühlt hat durch unsere Eigenmächtigkeit, die seine
Ernährungspolitik dann sozusagen
gestört hat. Also insofern waren wir da tatsächlich sehr positiv gesehen. Das hat sich aber schlagartig Ende 1963 geändert, als die Passierscheingespräche geführt wurden. Da hat die Politik plötzlich wieder Handlungsspielraum gehabt und wollte die Fluchthelfer nach Möglichkeit ausschalten, die eben nicht das getan haben, was die Politik wollte, sondern die ihren eigenen Kopf hatten.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit dem Arzt und ehemaligen Fluchthelfer Burkhard Feigl. Sie sind 1938 in Thüringen geboren, aber nicht dort aufgewachsen. Warum?
Ja gut, mein Vater war Pfarrer, war dort in Thüringen als Pfarrer, ganz regulär, aber hat sich dann mit der thüringischen Landeskirche zerstritten und ist dann von sich aus ausgetreten, ohne eine neue Stelle zu haben, ist dann nach Baden-Württemberg zurückgekehrt, wo er ursprünglich herkam, hat dort aber nicht gleich eine Stelle bekommen, musste dann irgendwie gucken, wie er überlebt, ist dann Dolmetscher geworden für Italienisch Und er war überhaupt recht sprachbegabt, hat dann auch in vielen Gefangenenlagern als Dolmetscher gearbeitet. Und so kam ich schon mit 2 Jahren eben nach Schwaben und bin dort aufgewachsen.
Aber Sie sind dann nicht mit Ihrem Vater aufgewachsen, weil der im Krieg gefallen ist, sondern mit Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter. Wie war das?
Ja, also meine Mutter meinte, sie müsste mich zu Christen prügeln. Und wenn man nicht glaubt, dann muss man eben die entsprechenden Prügel bekommen, damit man den richtigen Glauben findet. Und meine Großmutter ist eben als total auf dem Land aufgewachsen, musste mit 14 Jahren einen riesen Bauernhof schon versorgen, hat da gekocht, gewaschen, geputzt. Und das heißt, sie hat schon, wenn man jetzt Hausaufgaben machte oder sich hinsetzte und was las, war das für sie eine Faulheit, die man nicht akzeptieren konnte. Und hat dann ist wild tobend rum und hat Reinigungsbürsten nach mir geworfen oder mich sonst irgendwie in den Keller gesperrt, wenn ich also dann irgendwie mich mal hinsetzte und was lernen wollte. Also jedenfalls bin ich da doch in relativ großer religiöser Unfreiheit aufgewachsen auch und habe dann mir doch die Freiheit erst erkämpfen müssen. Habe allerdings auch gemerkt, dass ich stark genug bin, diese Freiheit zu ertragen. Das heißt, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht in dem Kampf für Freiheit unterliegen könnte. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich siegen werde, für mich und für meine Schützlinge.
Dieses als Kind eingesperrt sein, das könnte ja auch ein Motiv letztlich dann für Ihre Fluchthilfe später gewesen sein. Wie war das? Also eingesperrt im Keller, hatten Sie da auch Fluchtfantasien oder wie haben Sie das erlebt, so ausgeliefert zu sein?
Es war im Nachhinein eine sehr interessante Erfahrung, denn etwa mit 10 Jahren habe ich es tatsächlich geschafft, aus diesem Keller auszubrechen. Weil damals mussten ja alle so Tonnengewölbe mussten einen Ausgang haben. Wenn das Haus durch Bomben verschüttet war, musste man irgendeinen Ausweg finden. Und ich habe diesen Ausweg gefunden. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit 10 Jahren dort rauszukommen. Nicht so ganz einfach, brauche ich jetzt auch nicht zu beschreiben. Aber ich konnte mit dieser Freiheit, die ich dann errungen habe, nichts anfangen. Das war das Seltsame, sodass ich später dann auch bei dem Zusammenbruch der DDR verstanden habe, warum die Menschen jetzt nicht plötzlich eine eigene Meinung haben konnten. Wenn man bisher immer die eigene Meinung aus dem neuen Deutschland jeden Morgen gelesen hat, dann kann man nicht von jetzt auf nachher eine eigene Meinung haben oder sich überhaupt Gedanken zu einer eigenen Meinung bilden. Das heißt, ich habe das dann auch durch eigenes Erleben nachträglich verstanden, wenn man Freiheit, wenn man Denkfreiheit, wenn man ja eine eigene Meinung sich zu bilden, wenn man das nicht kennt, dann kann man nichts damit anfangen.
Aber wie hat sich das bei Ihnen bemerkbar gemacht, dass Sie mit dieser Freiheit erstmal nichts anfangen konnten?
Dass ich wieder zurückgegangen bin in mein Versteck, mich wieder verschlossen habe, sodass meine Großmutter gar nicht gemerkt hat, dass ich inzwischen ausgebüxt war. Und dann war alles wieder in Ordnung. Dann habe ich meine Aufgaben gehabt, habe meine Pflichten gehabt, aber Freiheit gab es eben nicht. Und insofern war sicher nicht jetzt direkt intellektuell, sondern mehr emotional war das eben doch ein Punkt, der mich auch sehr stark motiviert hat, mich für die Freiheit anderer Menschen einzusetzen.
Wie haben Sie es dann geschafft, sich da zu befreien? Also, dass Sie tatsächlich mit Ihrer Freiheit was anfangen konnten. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein starker Mensch, aber waren doch verunsichert.
Ja, aber ich war auf einem Gymnasium, was mich sehr stark beeinflusst hat, denke ich, weil ich ja keinen Vater hatte, der mir ein Bild hätte geben können. Aber auf diesem Gymnasium waren zum Beispiel die Stauffenberg-Brüder, war Fritz Bauer, war Professor Huber, der die Weiße Rose in München organisiert hat. Das heißt, das Gymnasium selbst hat schon einen Geist ausgestrahlt, der sehr zu dem gepasst hat, dass man über alles diskutieren muss und kann und dass man frei denkt und dass man ja selbst eine unmögliche Situation durchdiskutiert und aber die Meinung des anderen hören will, dass man aktiv diskutiert und das nicht als negativ empfindet. Ja, du magst mich nicht. Nein, sondern ich bin ja interessiert an dem, was du sagst und will das hören, aber jetzt eben ohne Bösartigkeit einfach mit fairen Mitteln einfach diskutieren. Das war dann für mich so selbstverständlich, dass ich entsetzt war über das, was ich dann in der DDR erlebt habe, wo man eben nicht diskutieren konnte, wo immer der Blick über die Schulter war, ob jemand zuhört und man nicht seine eigene Meinung jetzt eben in der Diskussion mit mir kundgetan hat.
Sie haben nach 9 Jahren dann Ihre Arbeit als Fluchthelfer beendet. Was war da anders damals?
Ich hatte zuletzt von 66 bis 70 eine ganz tolle Tour, die sehr viel Aufwand erfordert hat, aber die unglaublich gut gelaufen ist, sodass ich Zeit fand, Staatsexamen zu machen und zu heiraten. Das, was ich eben vorher sicher nicht geschafft hätte. Und dann 1969 ist unsere erste Tochter geboren. Und da hat meine Frau zu mir gesagt, du hast zwar 2 Entführungsversuche überstanden und hast auch keine Angst vor einem 3. Entführungsversuch, was so gestimmt hat. Aber wenn sie unser Kind oder mich, sie meinte sich, entführen wollen, wir hätten doch keine Chance. Lass uns rausgehen aus Berlin. Deshalb bin ich Ende 69 nach Hannover umgezogen. Hannover deshalb, weil ich da wieder ganz schnell in Berlin sein konnte. Innerhalb von 30 Minuten waren wir dann mit Flugzeug ja wieder in Berlin. Und habe da dann noch ein Jahr weitergemacht und habe da aber noch 2 Freunde eingeweiht in die Tour, sodass die Tour weiterlief. Ich musste also kein schlechtes Gewissen haben, dass ich eine Möglichkeit habe und jemand nicht helfe. Die haben das ja weitergemacht.
Erzählt Burkhard Feigl.
Deutschlandfunk Kultur. 30 Jahre Mauerfall.
Mein Gast ist der ehemalige Fluchthelfer Burkhard Feigl und wir haben eben ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wie gefährlich Ihre Arbeit gewesen ist. Denn Sie haben von Entführungsversuchen durch die Stasi gesprochen. Was war da los?
Na gut, ich habe einmal in Berlin, einmal in Wien, weil ich mich häufig in Wien aufgehalten habe, weil viele Fluchten über sozialistische Ausland, Tschechoslowakei und Ungarn liefen, habe ich bemerkt, dass ein Auto hinter mir fährt mit 3 bis 4 Männern. Und ich kann machen, was ich will. Ich kann Haken schlagen. Die Leute sind immer noch hinter mir. Ich kann Vollgas geben, die sind immer noch hinter mir. Und das habe ich aber zum Glück rechtzeitig bemerkt und bin ihnen dann von der Schippe gesprungen, weil ich sie dann doch austricksen konnte und abschütteln konnte. Und dann hat es eben keine weiteren gegeben. Aber ich war eben der Einzige von diesen genannten 4 Menschen, die zum Tod verurteilt werden sollten, der noch Fluchthilfe betrieben hat. Das war 64, 65. Die 3 anderen hatten schon aufgehört, aber mich wollten sie dann eben doch haben, ein Exempel statuieren.
Bis Ende der 60er Jahre haben Sie dann Fluchthilfe betrieben und jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung auf den 9. November 1989, der Tag, als die Mauer dann gefallen ist. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Wo waren Sie da?
Ich war nachts in der Praxis. Ich habe normalerweise bis 12:01 nachts gearbeitet. Dann hat mich so gegen 12 meine Frau angerufen. Du musst nach Hause kommen. Die Mauer fällt gerade und die Leute kommen rüber. Und ich habe gesagt, okay, sie will mich nur nach Hause locken. Und habe dann nicht reagiert. Und als ich, nein, du musst unbedingt kommen, da passiert was. Und dann habe ich eben das Diktat des Gutachtens schnell abgeschlossen und dann bin ich nach Hause gegangen. Und habe dann die ganze Nacht vorm Fernseher gesessen und geheult, weil es ja genau das war, was ich wollte. Ich wollte ja, dass die Menschen frei sind, frei denken können, ihren Beruf frei wählen können, frei entscheiden können, was sie überhaupt machen wollen, wohin sie fahren wollen. Alles, das war für mich so selbstverständlich, das wollte ich haben für meine Schützlinge, denen ich geholfen habe. Und plötzlich haben sie sich selbst erkämpft. Sie haben es erreicht, dass sie jetzt plötzlich in Freiheit waren. Es war für mich das Allerhöchste. Es ist für mich als Mediziner schon sehr wichtig gewesen, dass ich anderen Menschen helfe. Aber ihnen die Freiheit zu geben, das war für mich das Allerhöchste. Schon damals. Und deshalb habe ich, wie gesagt, so eifer Glück die ganze Nacht nur durchgeheult.
Sie sind ja dann auch nach Ihrem Ruhestand als Arzt nach Berlin gezogen. Warum wollten Sie hierher zurück?
Nachdem ein Fernsehsender mich entdeckt hat, dass ich da mal aktiv war, bin ich aus der Versenkung wieder aufgetaucht und habe dann angefangen zu recherchieren. Und ich habe dann sehr bald gemerkt, dass ich das eigentlich am besten in Berlin kann. Denn die ganzen Archive sind in Berlin, die Fluchthelfer sind in Berlin, sehr viele Flüchtlinge sind noch in Berlin. Das heißt, wenn ich da wirklich Wurzeln legen wollte in das Gebiet der Aufarbeitung, denn das war mein Ziel, aufzuarbeiten, totalitäre Staaten aufzuarbeiten, nicht den Kommunismus allein, sondern auch den Nationalsozialismus, wo ich dann sehr viel recherchiert habe und gelesen habe darüber. Das wollte ich irgendwie mithelfen, dass sowas nicht wiederkommen kann. Und deshalb habe ich alles hinter mir gelassen. Praxis sowieso, die hatte ich meinem Sohn übergeben und auch meine Ehe dann letztlich und bin eben wieder nach Berlin gezogen, um eben aufzuarbeiten. Das sehe ich auch als meine heutige Aufgabe an, den Menschen klarzumachen, sowas darf es nicht mehr geben.
Wie kann man denn aber einer jungen Generation, die diese Unfreiheit gar nicht miterlebt hat, diese Kostbarkeit vermitteln von Freiheit?
Das ist schwierig. Ich denke am besten noch, solange ich lebe, durch mein eigenes Zeugnis, indem ich ihnen eben sagen kann, wie wertvoll Freiheit ist für jemanden, der die Unfreiheit erlebt hat. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man immer in Freiheit gelebt hat, wenn man immer reisen konnte, wohin man wollte, wenn man jeden Beruf sich erdenken konnte, auch zwei Studien machen konnte, wenn man nicht nach Bedarf eingesetzt wurde von einem Staat, sondern selbst wählen konnte. Das kann man nicht nachempfinden, wenn man allein die Zahl sieht. Ich habe neulich die Zahl mal gehört von einem Bekannten, der mal addiert hat, die Flüchtlinge, die seit 45, nicht seit 1949, seit Gründung der DDR, sondern seit 45 aus dem Gebiet der SBZ, der Zone und dann der DDR, abgehauen sind nach dem Westen bis 61, dann während der Mauer, dann nach der Mauer. 8 Millionen. 8 Millionen Menschen sind abgehauen. Die hauen ja nicht ab, verlassen ihre Freunde, verlassen ihre Familie, verlassen ihre Zeugnisse. Manche mussten ja ihre Prüfungen noch wiederholen. Das lässt man nicht im Stich, wenn man nicht wirklich getrieben ist, wenn man Not hat. Und wenn so viele Menschen Not haben, dann muss da was dran sein. Dann kann man nicht sagen, ja gut, die wollten halt besser verdienen. Nein, da wollte niemand besser verdienen mehr. Die wollten raus, um in Freiheit leben zu können.
Wenn wir über Menschen in Not sprechen, auch heute flüchten wieder Menschen in die Bundesrepublik. Wie erleben Sie die Diskussion?
Es gibt wirklich so viele gravierende Unterschiede zwischen diesen Fluchthäfen von damals und den Schleppern und Schleusern von heute, dass ich eigentlich nur sagen kann, das Gemeinsame ist nur, dass wir Menschen illegal über Grenzen gebracht haben. Aber allein die Tatsache, dass damals die Menschen nicht raus durften, aber sofort rein durften, die Sprache sprachen, die Mentalität beherrscht haben. Heute ist es anders, sie dürfen jederzeit raus, aber sie dürfen nicht rein, kennen die Sprache nicht und wollen sich oft nicht integrieren. Das ist für mich ein ganz großes Übel, dass manche dieser Menschen sich gar nicht integrieren wollen, weil sie sagen, wir haben die richtige Religion, ihr seid Ungläubige und so weiter. Das heißt, ich habe da große Probleme mit der Integrationswilligkeit eben dieser Menschen. Das war damals null Problem. Die Menschen, die wir rübergeholt haben, die haben ohne Ausnahme, haben die wirklich Karriere gemacht, die haben sich hier integriert auf ganz schnelle Weise, sind in den Arbeitsprozess eingestiegen, waren natürlich ab sofort Bundesbürger, haben einen Personalausweis gehabt, haben kein Arbeitsverbot gehabt. Das heißt, die Integration war damals null Problem.
Aber ich denke, das ist jetzt ein sehr harsches Urteil von Ihnen zu sagen, dass sich da kaum jemand integrieren will.
Ihr habt es nicht gesagt. Es gibt Leute, die sich nicht integrieren wollen. Das habe ich nicht gesagt, es ist kaum jemand. Ich kenne nur solche Fälle, wo der Vater darauf besteht, dass die Tochter eben möglichst mit 14 heiratet und Kinder kriegt, weil das ihre Rolle als Frau ist, die sie archaischen Gesellschaften, die kenne ich hier in Berlin durchaus. Ich kenne auch positive Fälle, aber das hält sich etwa die Waage. Ich kenne einige Fälle, wo die Integration nicht geklappt hat und wo sie nie klappen wird, aus diesen Gründen raus. Ich kenne auch sehr positive Fälle, es ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit, aber es gibt eben sowas überhaupt.
Aber die Frage ist natürlich immer, ob man nicht trotzdem Menschen erstmal bedingungslos helfen muss.
Total, es ist völlig klar. Also die Treue zu irgendwelchen Grenzgesetzen ist für mich sehr gering ausgeprägt. Also das würde ich sagen, das ist nicht jetzt sehr, sehr wichtig, wenn ein Mensch, der dem Chaos seines Heimatlandes entkommen kann und will, dann muss man dem unbedingt helfen, muss auch sichere Wege finden und verhindern, dass die auf dem Mittelmeer ertrinken, weil ihre Schlepper und Schleuser eben nicht so zuverlässig arbeiten, wie wir damals gearbeitet haben. Aber man muss auch im Hinterkopf haben, dass man solche Menschen auch wieder abschieben kann, die eben nicht wollen. Das heißt, da müsste man eben doch nach entsprechender Prüfung, muss man eben auch entscheiden, ja, der passt nicht rein, der will gar nicht, also muss der aber auch nicht hierbleiben.
Meint Burkhard Feigl. Sie haben Ihre Zeit damals auch in zwei Büchern verarbeitet.
Es war mir ein Anliegen, das Thema Flucht und Fluchthilfe, Stasi, Spitzel. Ich habe sehr viel recherchiert über Spitzel und die Zusammenarbeit mit der Stasi, mit ihren Führungsoffizieren gegen uns, wie sie die Spitzel platzieren konnten. Nicht jetzt bei mir, sondern vor allem bei meinen Freunden. Und darüber habe ich dieses Wegebuch geschrieben, das nicht meine Fluchthilfe beschreibt, sondern die Fluchthilfe in Berlin.
Wege durch die Mauer heißt das Buch.
Ja, Wege durch die Mauer. Und ich habe dann jetzt vor einem Jahr ein Buch rausgebracht mit meiner Lebensgefährtin zusammen, Frei, was das Ganze romanhaft beschreibt, aber auch in die Gegenwart geht. Das heißt, da ist Fluchthilfe nicht ein Thema von damals, sondern es wird auch mit den Schleppern und Schleusern heute übergeleitet, ob man über diese Geschichten berichten sollte, muss, ob man aufarbeiten kann, ob man nicht aufarbeiten kann. Wir gehen sehr, sehr genau an die heutige Zeit mit diesem Thema Fluchthilfe und Flucht und Unfreiheit und Freiheit. Das Buch heißt ja bewusst Frei, weil es immer um Freiheit geht. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich geschafft habe, diese beiden Bücher zu schreiben.
Am Sonnabend wird jetzt das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls begangen. Haben Sie da eigentlich besondere Pläne?
Ja gut, ich bin natürlich auf einigen Podien zugange, das ist klar, aber Pläne muss ich da gar nicht haben, weil ganz viele Stationen kommen auf mich zu und sagen, können Sie da bei uns nicht mitmachen und so weiter. Und da bin ich jetzt ganz gut beschäftigt.
So wie wir heute auf Sie zugekommen sind, Burkhard Feigl, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und für Ihre eindrucksvollen Schilderungen.
Ja, hat mir Spaß gemacht.